Ja, guten Morgen. Herzlich willkommen zu dieser Livestream-Predigt. Hier ist es wirklich sehr warm und ich versuche jetzt mit dieser Predigt euch noch etwas mehr einzuheizen am Bildschirm. Ja, ich habe noch 20 Arbeitstage bis zur Rente. Das ist ein sehr wunderbares Gefühl heute. Und meine Kolleginnen, die fragen mich immer wieder, wie viele Tage sind es noch, Herr Keck? Und dann beneiden sie mich und erzählen mir, was sie alles machen würden, wenn sie in Rente kämen. Vor allem zählen sie mir dann verschiedene Länder und Städte auf, in die sie reisen würden. Aber das wäre jetzt nicht so mein Fall. Allerdings überlege ich mir auch so 4 Wochen Urlaub an der geliebten Nordsee wäre auch nicht schlecht. Oder was unbedingt sein muss, ein Heimspiel der besten Mannschaft der Bundesliga erleben, verbunden mit einer Stadionführung und Übernachtung in Dortmund. Das kommt auf jeden Fall irgendwann mal, wenn es wieder geht. Aber mindestens dieses Jahr noch meine Freunde in der Wilhelma besuchen, die Erbmännchen. Also das werde ich auf jeden Fall machen. Und dann vor allem viel lesen, studieren, nachdenken, da freue ich mich drauf. Im Moment sind meine Favoriten Kirchengeschichte und Dogmatik. Das ist wunderbar, wenn ich mich dem widmen kann. Und so fällt mir vieles ein, was ich alles tun möchte. Aber trotz dieser Vorfreude fühle ich mich gerade, wie wenn ich so zwischen zwei Stühlen sitze. Das ist ein ganz komisches Gefühl. Einerseits endet eine Lebensphase nach 47 Berufsjahren bei der Sparkasse. Die geht zu Ende und eine neue Phase, die beginnt erst, die hat noch nicht begonnen. Ja, die Frage ist, welche eigentlich, welche neue Phase? Wenn man es krass sieht, eigentlich die letzte vor dem Tod. Also, ja. Und doch bin ich in letzter Zeit ungewohnt emotional geworden, denn ich frage mich, ja, wie lange hält eigentlich meine Gesundheit oder wie lange kann ich ohne Einschränkungen leben? Wie lange darf ich mit meiner geliebten Frau noch zusammen sein? Und ein wichtiges Gebetsanliegen, ich weiß nicht, ob man so beten kann, ich mache es einfach, Herr, bewahre mir einen klaren Verstand bis zum Ende. Ich denke, so kann man auch beten. Und dann stelle ich mir eine grundlegende Frage, worauf kommt es jetzt an in meinem Leben? Was zählt am Ende wirklich? Und wie lebe ich jetzt im Hinblick auf die Ewigkeit? Diese Fragen stellen sich ganz neu. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich im Eck sitze und warte auf mein Ende. Sterben kann man ja auch in jungen Jahren, aber es reift der Blick für das Wesentliche. Wenn es etwas gibt, was ich mir auf jeden Fall fest vornehme für die Zukunft, dann dies: Ich will meine Zeit nicht mit Zweitrangigem vergeuden. Also das habe ich mir fest vorgenommen. Ich denke aber, dass diese Fragen nicht erst kurz vor der Rente wichtig sind. Je früher, desto besser. Was zählt eigentlich in meinem Leben? Was zählt im Hinblick auf die Ewigkeit? Was ist wirklich wichtig im Leben? Und damit ich nicht nur so allgemein menschlich darüber nachdenke, habe ich Jesus gebeten, mir doch eine konkrete Bibelstelle zu zeigen. Und auch weil ich einfach über das predigen wollte, was mich gerade beschäftigt. Und das war dann komisch, habe ich so noch nie erlebt. Denn mitten in der Nacht stand mir plötzlich glasklar ein Text vor Augen. Und so, dass ich ihn sogar am nächsten Morgen noch wusste. Und da war mir sicher, also darüber will ich nachdenken und heute predigen. Der Text steht in 2. Timotheus 4, Vers 7 und 8. Ich möchte aber den Zusammenhang lesen, weil der eigentlich, ja, das gehört eigentlich alles zusammen. Ich lese ihn gerade mal vor. Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus, der Lebende und Tote richten wird und bei seiner Erscheinung und seinem Reich predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Du aber sei nüchtern in allem, ertrage Leid, tu das Werk eines Evangelisten, vollbringe deinen Dienst. denn ich werde schon als Trankopfer gesprengt und die Zeit meines Abscheidens steht bevor. Und jetzt geht es um diese zwei Verse, um die es heute schwerpunktmäßig gehen soll. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen liebgewonnen haben. Also für mich persönlich ist natürlich der ganze Abschnitt wichtig, Prediger das Wort, weil ich einfach da auch meine Aufgabe sehe, aber der Schwerpunkt der Predigt soll Vers 7 und 8 sein. Diese Verse sind für alle Christen wichtig, egal welche Aufgabe sie haben. Paulus zieht hier ein Fazit seines Lebens und nennt drei Punkte, auf die es am Ende ankommt. Erstens den guten Kampf kämpfen, zweitens den Lauf vollenden und drittens den Glauben bewahren. Zunächst ist es aber wichtig, die Situation zu verstehen, in der dieser Text steht. In welcher Lage wurde das eigentlich geschrieben? Da müssen wir wissen, dass Paulus zum zweiten Mal hier in römischer Gefangenschaft war, so circa 66 nach Christus, und die war ganz anders als die erste Gefangenschaft. Bei der ersten, da durfte er noch in einer Mietwohnung leben, sozusagen im Hausarrest, und er konnte dort Besuch empfangen, er konnte sogar predigen und lehren, da war halt immer ein Bewacher dabei, könnt ihr nachlesen, Apostelgeschichte 28 am Schluss. Und er rechnete auch noch mit seiner Freilassung, Philipper 1, 26. Dieses Mal war alles ganz anders. Es war zur Zeit des Kaisers Nero und es war alles viel schwieriger. Er wurde nach der Überlieferung in den berüchtigten mamertinischen Kerker eingesperrt, auch Haus der Dunkelheit genannt, und zwar in der unterirdischen Abteilung. Über die schrieb der römische Historiker Sallust: Durch Verwahrlosung, Finsternis, Geruch, aber ist sein Aussehen scheußlich und grässlich. Sein Vorverhör hatte er bereits hinter sich und er wartete jetzt auf seinen eigentlichen Prozess, bei dem er mit einem Schuldspruch und seiner Hinrichtung rechnen musste. Also es gab fast keine andere Möglichkeit. Paulus ahnte, dass er nicht mehr lange zu leben hatte. Deshalb schreibt er, die Zeit meines Abscheidens ist vorhanden. Die Zeit ist gekommen. Und zu den katastrophalen Haftbedingungen kam noch hinzu, dass viele Christen sich in dieser schwierigen Situation sogar von ihm abgewandt hatten oder ihn einfach vergaßen. Er schreibt im gleichen Brief an Timotheus, 2. Timotheus 1, 15, du weißt dies, dass alle, die in Asien sind, sich von mir abgewandt haben. Unter ihnen sind Phygellus und Hermogenes. Oder in Kapitel 4, Vers 16, im Folgetext unseres Abschnitts, bei meiner ersten Verteidigung, hier meint er das Vorverhör, stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Es werde ihnen nicht zugerechnet. So drückt er sich da aus. Das heißt, er schreibt er an Gemeindeleute, für die er sein Leben eingesetzt hat, für die er alles gegeben hatte. Und da hat er sicher auch mit dem Gefühl der Enttäuschung zu kämpfen. Aber es gab auch einige, die treu zu ihm hielten, zum Beispiel Timotheus oder Lukas oder das Mitstreiterpaar, Ehepaar Aquila und Priscilla oder ein Mann namens Onesiphorus. Lest da mal diese Grußlisten, die sind oft ganz wichtig, die Namen werden da genannt, in Kapitel 4 am Schluss. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, in dieser Situation entstand der 2. Timotheusbrief. Und auch kurz danach wurde Paulus in Rom auf der Via Ostiensis hingerichtet. Als römischer Bürger wurde er wahrscheinlich enthauptet, sodass ihm die qualvolleren Hinrichtungsmethoden erspart blieben. Und so liest sich auch dieser 2. Timotheusbrief so wie ein Testament, wie ein geistliches Vermächtnis. Und wer am Ende seines Lebens angekommen ist, der beschränkt sich auf das Wichtigste. Vor allem, wenn es darum geht, den Stab an einen Nachfolger zu übergeben. Ich weiß so etwa, wie das, ja, es ist jetzt natürlich nicht zu vergleichen, aber ich bin auch gerade dabei, eine Nachfolgerin einzulernen. Und da die Zeit knapp ist, muss ich mir ganz genau überlegen, was ist unbedingt wichtig. Das bringt die Natur der Sache mit sich. Und darum ist auch der zweite Timotheusbrief so wichtig, aber auch wenn er nicht an eine Gemeinde geschrieben ist, Paulus gibt den Stab weiter an seinen geistlichen Sohn und Nachfolger Timotheus. Und deshalb hören wir hier ganz besonders den Herzschlag des Paulus, seine Leidenschaft für das Evangelium im Dienst und in seinem eigenen Leben. Und er fasst sich auch kurz, ist auch verständlich in dieser dunklen und dreckigen Gefängniszelle. Er schreibt darüber, was für seinen Dienst wichtig ist. Das betrifft hauptsächlich auch Timotheus, aber auch alle, die in irgendeiner Weise Gottes Wort verkündigen oder weitergeben. Und was für sein eigenes Leben wichtig ist, das betrifft alle. Und wir müssen hier aber beachten, es geht hier nicht um Lebensweisheiten des Apostels Paulus, sondern es geht um Gottes Wort, um die ewig gültige Wahrheit für unser Leben. Denn Gott allein weiß, was für unser Leben wirklich wichtig ist. Und Paulus stellt seine Aussagen auch in den Zusammenhang der Wiederkunft Christi. Also er spricht vom Erscheinen Christi. Dieser griechische Begriff Epiphanie ist ein prophetischer Begriff für die Wiederkunft Jesu. Damit betont er, was am Ende wichtig ist, wenn Jesus wiederkommt. Nicht nur für Märtyrer, sondern auch für Rentner und für jeden von uns. Und auf diese drei Punkte, auf diese Punkte will ich kurz eingehen unter dem Thema, worauf es am Ende ankommt. Noch eine kleine Vorbemerkung. Paulus spricht von sich in der ersten Person. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Glauben gehalten. Ich habe den Lauf vollendet. Die Entscheidung, was in deinem Leben wichtig ist, die musst du selbst treffen. Das kann dir keine Gemeinde und kein Bruder, keine Schwester abnehmen, auch deine engsten Freunde nicht. Sie können dich zwar ermutigen, können dich unterstützen, können dich begleiten, aber du allein musst dich entscheiden und musst die Verantwortung für dein Leben übernehmen. Und deshalb diese erste Person, diese Ich-Form ist hier einfach zu beachten. Und nun wollen wir uns diese drei Statements des Paulus etwas genauer anschauen. Also erstens, kämpfe den guten Kampf. Er sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Paulus verwendet gerne Bilder, um geistliche Wahrheiten auszudrücken und häufig aus dem Sportbereich. Wenn es damals eine Bundesliga gegeben hätte, käme der Fußball sogar in der Bibel vor. Aber so sind es halt die sogenannten isthmischen Spiele, die in Korinth stattfanden. Und eine Hauptdisziplin war der Wettkampf, griechisch Agon, der Wettlauf, oder es gab auch Ring- und Faustkämpfe. Und Paulus verwendet hier genau den gleichen Begriff Agon, also dieser Wettkampf. Und hier hat er den Wettlauf vor Augen, während in 1. Korinther 9, da hat er auch diese Sportbilder, da verwendet er zusätzlich den Faustkampf. Und dieses Bild des Wettlaufs gilt es im Blick zu haben, wenn wir den Text verstehen wollen. Und bei allen drei Punkten unseres Themas geht es um den Laufwettbewerb, aber diese Punkte gehören untrennbar miteinander zusammen. Also zunächst einmal, es ist auch wichtig festzuhalten, bei diesem Wettlauf geht es nicht darum, erlöst zu werden, sondern als Erlöster zielbewusst zu leben. Also es geht nicht darum, in den Himmel zu kommen, sondern als Erlöster zielbewusst zu leben. Und zunächst müssen wir klären, was Paulus mit dem guten Kampf eigentlich meint. Was meint er mit dem guten Kampf? Das wird im ersten Timotheusbrief deutlich. Er sagt zu Timotheus, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Also es geht um den Kampf des Glaubens. Der Genitiv bedeutet hier, es geht um einen Kampf, der zum Bereich des Glaubens gehört. Oder allgemein gesagt zum Christsein. Also es geht nicht um den allgemeinen Überlebenskampf, den jeder Mensch auf dieser Welt hat, sondern um den Kampf des Glaubens. Beim Kampf im Bereich des Glaubens möchte ich zwei Bereiche unterscheiden. Zum einen der Bereich der Beziehung. Glaube als Beziehung zu Jesus. Hier dreht sich der Kampf darum, dass die Verbindung zu Jesus nicht gestört oder zerstört wird. Und da gibt es eine Vielzahl von Gegnern und Störfaktoren. Luther sprach von Welt, Fleisch, also alte Natur und Teufel. Aber es gibt auch viele kleine Füchse, so wie es im Hohelied heißt, die den Weinberg verderben. Hohelied 2,15 fangt die kleinen Füchse, die die Weinberge verderben. Ein Fuchs, der immer größer wird, sind zum Beispiel die digitalen Medien. Wir sind einerseits dankbar dafür, aber die Balance zwischen Verzicht und sinnvoller Nutzung ist nicht immer so einfach. Ein anderer listiger, kapitaler Fuchs ist die Geldgier. Ich weiß nicht, wer von euch jetzt dieses Theater mitbekommen hat um die Aktiengesellschaft Wirecard, diesen DAX-Wert, der also turbulente Phasen erlebt hat und jetzt so gut wie pleite ist, wo der Aktienkurs von ein paar Wochen war noch bei 140 Euro und dann bei 90 etwa und dann bei 1,28 Euro. Also, und das hat alle Oberspekulanten auf den Plan gerufen, denn dann konnte man schnell Geld machen, wenn der Kurs ist ja hin und her geschwankt, also wenn der jetzt schwingt von 2 Euro auf 5 Euro steigt, du kaufst 1000 Stück, hast innerhalb vielleicht einem Tag 3000 Euro gemacht. Wer kann so schnell Geld verdienen? Und ich bin ja in der Wertpapierabteilung und wir haben das zu Genüge mitbekommen, wie da Leute ganz gierig geworden sind und es nur noch um diese Aktie ging. Und da hat sich wieder dieses alte Sprichwort bewahrheitet, Gier frisst Hirn, weil es haben auch viele sehr viel verloren natürlich. Und ehrlich gesagt habe ich kein großes Mitleid, weil ja, das ist halt auch, man kann nicht nur gewinnen, sondern auch verlieren. Geldgier ist ansteckender als Corona, so möchte ich einfach mal sagen, auch für Christen. Und deshalb warnt Paulus davor, die Geldgier ist eine Wurzel alles Übels. 1. Timotheus 6, Vers 10. Und er sagt im Anschluss daran, da sind einige vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt. Sie haben sich also selbst verstümmelt durch diese zügellose Geldgier. Und da hilft einfach nur eine klare Absage, vor allem wenn man beruflich damit zu tun hat und sieht, wie schnell man da auch Geld verdienen könnte. Ja, und dann der zweite Bereich des Inhalts, wo es darum geht, woran glaube ich eigentlich? Bei diesem Kampf geht es um die Wahrheit des Evangeliums, um die Lehre des Wortes Gottes und deren Autorität. Denn es gab von Anfang an Leute, die Irrlehren verbreiteten. Und ich bin der Überzeugung, dass je näher wir der Wiederkunft Jesu kommen, dass wir eine Zunahme von Irrlehren erleben werden. Erleben wir ja auch jetzt schon. Denn das ist die Taktik des Teufels, schon seit Urzeiten Zweifel am Wort Gottes zu sehen oder das Wort Gottes zu verfälschen oder zu verwässern. Wenn man etwas hinzufügt, wo dadurch die Wirkung vermindert wird oder egalisiert wird. Und deshalb die ernste Mahnung an Timotheus, das Wort Gottes zur Verkündigung, Vers 1 bis 6. Und wir erleben zurzeit, den Eindruck habe ich, eine noch nie dagewesene Auflösung der biblischen Wahrheit. Ein zunehmendes Eindringen falscher und verwässerter Theologie sogar bis in evangelikale Kreise. Und damit auch häufig verbunden eine Reduzierung auf Themen, die einfach stressfrei sind und ein weitgehender Verzicht auf Lehre. Und ich persönlich, könnt anderer Meinung sein, mein Eindruck ist, dass dieser Bereich des Kampfes sträflich vernachlässigt wurde und wird und die Folge davon kranke Gemeinden sind. Die Schriftstellerin Sibylle Levitscharow, eine mehrfache Literaturpreisträgerin, die hat in einem Interview im Deutschlandfunk den Kirchen in Deutschland vorgeworfen, lendenlahm zu predigen. Sie sagt, die Kirchen sind ja sowas von lendenlahm im Predigen. Die verstehen ja vom Tod eigentlich gar nichts mehr. Das ist ja schrecklich. Die sind ja so aufs Diesseits fixiert, die Protestanten noch schärfer als die Katholiken. Aber die Katholiken sind ganz auf diesem Wege auch. Im Grunde hat sich eine areligiöse Gesellschaft in den Kirchen breit gemacht, weil sie vom Jenseits überhaupt keine Vorstellung mehr haben. Haben Sie mal eine Predigt gehört, die irgendwie von da oben überhaupt handelt? Also ich wüsste nicht. Also ich höre im Radio immer Predigten an. Ich gehe manchmal auch in die Kirche, auch mal in die katholische. Das kommt einfach nicht vor. Es gibt die Hoffnung auf Erlösung, nicht in irgendeiner Form, sei es wunschnaiv, sei es schönheitstrunken, sei es in Gedichtform irgendwie ausgebildet, das gibt es nicht. Das Gottvertrauen wird beschworen, ja, aber worauf vertraut man denn, wenn es nicht ein wirkliches Leben und ein erfülltes Leben nach dem Tod gibt? Und was bedeutet überhaupt Erlösung? Das ist doch eine interessante Frage, darüber kann man doch predigen. Interessant, wenn jemand das so sagt, der eigentlich keinen Bezug jetzt so direkt zum Glauben hat. Ja, wir haben das Wort Gottes, das Evangelium, wir haben die beste Botschaft, die es gibt. Und gerade für diese chaotische Zeit, in der wir uns befinden, muss sie klar und verständlich und unverwässert verkündigt werden. Vers 2 heißt in einer anderen Übersetzung, verkündige die Botschaft Gottes, tritt für sie ein, ob es den Leuten passt oder nicht. Wer das Evangelium dem Zeitgeist anpasst, der packt das Schwert des Geistes in Watte und deshalb hat es keine Wirkung. Aber wer die gesunde Lehre, von der hier die Rede ist, des Wortes verkündigt, erlebt dessen rettende und heilende Wirkung. Also seien wir einfach mutig da, diesen Kampf aufzunehmen. Dann die Frage, wie lange dauert dieser Kampf? Der Kampf des Glaubens kennt keine Rente. Ach, das ist schade. Also ich habe gedacht, jetzt sei alles dann vielleicht vorbei mit dem geistlichen Kampf. Ich vermute mal, der Kampf bleibt, es wechselt nur das Stadion. Die Gefahr ist eher, dass der Kampfgeist vielleicht nachlässt. Die Aussicht auf vermeintlich bessere Zeiten kann leicht zu einer falschen Lebenseinstellung führen. Man denkt dann, wenn ich erst in Rente bin, kann ich das Leben genießen. Wenn erst die Kinder aus dem Haus sind, dann habe ich endlich Zeit oder irgendwas. Wenn ich erst den richtigen Lebenspartner gefunden habe, wenn ich erst mein Studium, meine Berufsausbildung abgeschlossen habe, dieses Wenn-Dann-Denken, das kann sehr gefährlich werden für das Leben im Heute und unzufrieden machen und undankbar dazu. Das Gute ist, Kämpfen hält jung und gesund. Viele Rentner degenerieren deshalb körperlich und psychisch schneller, weil sie einfach nur noch rumhängen und keine Ziele mehr haben. Das habe ich schon bei manchen beobachtet. Also nicht beim Heinz, der jetzt seit ein paar Wochen in Rente ist. Heinz, sorry. Sondern andere. Da mache ich mir doch lieber das Motto von C.S. Lewis zu eigen, you are never too old to set a new goal. Or to dream a new dream. Du bist nie zu alt, um dir neue Ziele zu setzen oder einen neuen Traum zu träumen. Und ich habe für mich als Mission Statement festgelegt, als Grundlage, als Entscheidung für mein Leben. Ich möchte bis an mein Lebensende in der Bibel forschen und das Wort Gottes verkündigen und neue Wissensbereiche entdecken. Es gibt doch nichts Schöneres, als Wissen zu erweitern. Ich weiß, für die Wanderer und Dings ist das nicht so, aber für mich eben. Entscheidend ist aber nicht, welchen Dienst dir Jesus zugeordnet hat, sondern dass du dich nicht davon abbringen lässt. Bewahre die Grundeinstellung eines Kämpfers bzw. einer Kämpferin. Dann der zweite Punkt, vollende den Lauf. Ich habe den Lauf vollendet. Und das sagt Paulus in der Vorahnung seines baldigen Todes, den er als geistliches Opfer ansah. Er fühlt sich, wie im Alten Testament, den Bezug auf das Trankopfer. Es ist nicht nur einfach so ein Tod, sondern er opfert sein Leben. Es ist ein geistliches Opfer. Er stand kurz vor der Ziellinie. So weit sind wir, Stand heute hoffentlich noch nicht. Aber keiner von uns weiß, wann sein Leben zu Ende ist. Nach unserem begrenzten Wissen können wir jeden Tag vor der Ziellinie stehen. Und Gott allein weiß, wenn es wirklich soweit ist. Vielleicht stehst du aber auch erst am Startpunkt deines Glaubens. So die Taufe ist ja so eine Art Startpunkt, eine Art Startschuss. Das neue Leben beginnt und entfaltet sich. Wie ein Läufer entscheidet er sich, jetzt geht's los. Schau dir mal zum Beispiel den Berlin-Marathon oder irgend so, schau dir mal die Läufer am Start an, wenn sie am Start stehen. Da leuchten die Gesichter, da sind alle noch hoffnungsvoll und da sind alle motiviert, voller Tatendrang und das ist gut. Wäre ja schlimm, wenn die schon den Kopf hängen würden am Start. Und ich denke auch in der Gemeinde, beide Gruppen brauchen einander. Die Stadt, die am Start sind und die kurz vor dem Ziel sind. Beide brauchen einander, beide können voneinander lernen. Und Ja, und das ist einfach, es kam mir so, als ich mich darauf vorbereitet habe. Wie lange dauert dieser Lauf? Beim sportlichen Wettkampf weiß man das, aber beim Lauf des Glaubens weiß letztlich keiner, wie weit es noch bis zum Ziel ist. Glaubensläufer wissen auch nicht, wo eigentlich ihre Laufstrecke lang geht und wie die Ziellinie überquert wird. Das ist bei jedem anders und deshalb schreibt Paulus auch hier in der ersten Person. Unser Wettlauf bleibt aber immer ein Lauf des Glaubens und der ist weder planbar noch im Voraus berechenbar. Woran wir uns orientieren können, ist Gottes Wort, sind seine Verheißungen. Dazu vielleicht noch eine persönliche Bemerkung. Ich verstehe alle Vorurteile gegenüber Kindertaufe, Konfirmation, aber ich zum Beispiel habe meine Konfirmation ziemlich bewusst erlebt und mein Konfirmationsspruch, der begleitet mich bis heute. Und der steht in Hebräer 11, Vers 1, es ist aber der Glaube eine gewisse Zuversicht des, dass man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, das man nicht sieht. Nach Luther 1912. Ja, darum geht's. Das gehört zum Wesen des Glaubens. Der Glaubende läuft los, ohne genau zu wissen, wohin sein Weg eigentlich führt. Er konzentriert sich nicht auf die Strecke, sondern auf Jesus, der vorausgeht und den Weg zeigt. Es gibt einen schönen Buchtitel, Jünger wird man unterwegs. Also nicht körperlich jünger, sondern Jünger Jesu wird man, wenn man unterwegs ist. Der Glaubende ist aber nicht orientierungslos. Er rechnet mit dem Unsichtbaren. Er lebt in einer anderen Wirklichkeit, die dem menschlichen Verstand nicht zugänglich ist. Und letztlich ist es ein Geheimnis, das nur der entdeckt, der sich wirklich auf den Weg macht. Ja, dieser Lauf des Glaubens ähnelt jedoch eher einem Marathonlauf als einem kurzen Sprint. Je nachdem, wie lange man lebt natürlich. Ich darf nun schon seit 47 Jahren mit Jesus unterwegs sein. Interessant ist, das ist mir eigentlich erst gestern bei der Vorbereitung gekommen, am 1.9.1973 habe ich bei der Sparkasse in Nagold angefangen, als Azubi. Und am 9.11.1973 habe ich bei einer Evangelisation in der Stadthalle in Nagold mein Ja zu Jesus gegeben. Also im gleichen Jahr. Und heute sind wir wieder in der Christusgemeinde in Nagold. Also irgendwie dieses Nagold scheint irgendwas Besonderes zu sein. Ja, einer meiner früheren Träume war auch mal einen Marathon zu laufen oder wenigstens einen Halbmarathon. Aber ich glaube, das wäre nichts mehr, wird nichts mehr. Aber ich schaue mir gerne den Triathlon, den Ironman an auf Hawaii, wenn der stattfindet. Allerdings nur den Schlusslauf, das Schwimmen und Radfahren interessiert mich eigentlich weniger. Und da zeigt sich nämlich, wer seine Kraft richtig eingeteilt hat. Und da gibt es dramatische Szenen, wenn kurz vor Schluss Läufer zusammenbrechen und die kurz vor der Ziellinie aufgeben müssen, weil einfach die Kraft zu Ende ist. Oder wie manche auf allen Vieren über die Ziellinie kriechen und dann zusammenbrechen. Ja, um einen Lauf zu vollenden, die Läufer sagen finishen, da ist eine Krafteinteilung notwendig. Der Lauf des Glaubens erfordert auch Kraft, natürlich, aber es ist eine geistliche, vor allem, die der Mensch eben von Natur aus nicht hat. Das Gute ist, die Kraft Gottes ist unbegrenzt und der Zugang zur Quelle steht immer offen. Jesus und die Kraft seiner Auferstehung. Ja, Jesaja 40 heißt, er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Ja, dann noch den dritten Punkt des Apostels Paulus, was er uns sagt, was wichtig ist, bewahre den Glauben. Er sagt, ich habe den Glauben bewahrt oder festgehalten. Aber eigentlich lebt er ja noch. Aber er hat innerlich die Ziellinie schon überquert. Er hat den Lauf schon vollendet und damit den Glauben bewahrt. Obwohl er natürlich nicht so friedlich starb im Bett, im Kreis seiner Angehörigen, sondern als Märtyrer. Die meisten Apostel starben als Märtyrer. Das war damals gar nichts Außergewöhnliches. Wir denken, das ist was Besonderes. Damals war das fast normal. Ja, keiner wünscht sich, als Märtyrer zu sterben. oder auch nicht bei einem Unfall. Oder jeder hat so seine Vorlieben vielleicht, klingt jetzt makaber, aber die Frage ist aber, ist es so entscheidend, wie ich die Ziellinie überquere? Ich habe vor kurzem einen sehr interessanten Text gelesen vom Kirchenvater Augustinus, der hat im 5. Jahrhundert gelebt und eines seiner Hauptwerke trägt den Titel De Civitas Dei, von dem Gottesstaat. Das ist so eine Welt- und Heilsgeschichte in 22 Buchabteilungen mit ca. 1700 Seiten. Das wäre was für dich, Jörg, so zum Lesen, so im Urlaub. Und in einem Kapitel widmet er sich dem Thema des zeitlichen Lebensende, des langen wie des kurzen. Und den Text möchte ich euch nicht vorenthalten. Der schreibt das so trocken, eben wie Augustinus nur schreiben kann. Und das hat mich eigentlich überzeugt, was er da schreibt. Er sagt, aber freilich, auch viele Christen wurden ermordet. Viele gingen auf allerlei grässliche Art zugrunde. Wenn man dies beklagen muss, so ist es doch das gemeinsame Los aller, die zu diesem Leben geboren werden. So viel weiß ich, dass keiner gestorben ist, der nicht ohnehin einmal hätte sterben müssen. Das Ende des Lebens aber macht das lange und das kurze Leben einander gleich. Denn von zwei Dingen, die gleichermaßen nicht mehr existieren, ist nicht das eine bessere, das andere schlechter, das eine länger, das andere kürzer. Und was liegt daran, durch welche Todesart dieses Leben ein Ende findet, da ja der, dem es abläuft, noch einmal sterben muss. Da aber jedem Sterblichen unter täglichen Zufällen dieses Leben sozusagen unzählige Todesarten drohen, während es unterdessen stets ungewiss ist, welche davon eintreten wird, so frage ich, was besser ist, eine erleiden und sterben oder alle fürchten und leben. Ich weiß wohl, wie rasch man mit der Wahl im Reinen ist und ein langes Leben mit der beständigen Furcht jedes möglichen Todes, dem einmaligen Sterben und der Beseitigung aller Furcht vor dem Tode vorzieht. Aber mag davor auch des Fleisches Sinn aus Schwäche ängstlich zurückbeben, des Geistes Vernunftschluss sorgsam entwickelt, lehrt etwas anderes. Für einen schlimmen Tod ist der nicht zu erachten, dem ein gutes Leben vorausgegangen ist. Denn nur das macht den Tod schlimm, was auf ihn folgt. Also sollen sich die dem Tode unrettbar Verfallenen nicht darum kümmern, was ihren Tod herbeiführt, wohl aber, wohin der Tod sie führt. Also er will damit sagen, letztlich ist es egal, wie ich sterbe, wie ich die Ziellinie überquere, ob mein Leben kurz oder lang war. Es nützt auch keinem etwas, wenn er hier ein gutes Leben in Wohlstand hatte, entscheidend ist, was danach kommt, was nach dem Tod folgt. Es kann sein, dass die friedlichsten Zeiten für Christen bald vorbei sind. Und man könnte sich fragen, wie kann man sich darauf vorbereiten? Ich denke, die beste Vorbereitung ist, sich heute an Jesus und seinem Wort festzuhalten, in der Lebenslage, in der ich mich gerade befinde. Glaube geht eben nicht im Voraus. Und das können wir auch von kleinen Kindern lernen. Wie reagiert ein kleines Kind, wenn es Angst hat und sich bedroht fühlt und steht zum Beispiel, sein Vater steht neben ihm? Was macht es? Es klammert sich automatisch an den Vater oder die Mutter, je nachdem wer da ist, und der Vater hält sein Kind fest. Das muss ich dem Kind nicht befehlen, dass es das macht. Das macht es ganz automatisch. Wer das Kind bedroht, bekommt es dann mit dem Vater oder mit der Mutter zu tun. Den Glauben bewahren heißt, sich an Jesus festklammern, ihn nicht loslassen in dem Bewusstsein, dass er mich nicht loslässt. Es gab mal in den Ende 70er Jahren so einen Sänger, der gleichzeitig Evangelist war, den kennt keiner von euch, aber ich habe da heute noch eine Schallplatte und da gab es ein Lied, das kenne ich heute noch auswendig und da gibt es eine Zeile, die heißt: Es steht in deiner Macht, Gott loszulassen, aber hindern kannst du nicht, dass er dich hält. Und das ist die Gewissheit des Glaubens. Auch wenn ich ihn loslasse, lässt er mich nicht fallen. Und das gilt auch ganz besonders für Durststrecken im Glaubensleben. Anfechtungen, Zweifel, krasse Lebenserfahrungen, Zeiten der Erschöpfung. Wenn sogar die Kraft zum Festklammern zu fehlen scheint, dann darf ich mich darauf verlassen, dass er mich festhält. Philipper 1, Vers 6, ich bin darin in guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollführen bis an den Tag Jesu Christi, so schreibt Paulus. Jesus verspricht, dass er uns durchträgt bis zum Ziel. Wie das genau aussieht, daran habe ich auch natürlich auch einen Anteil, aber dass er es schafft, daran besteht kein Zweifel. Ja, zum Schluss, worauf kommt es jetzt am Ende eigentlich an? Was ist wirklich wichtig im Leben? Es ist letztlich immer der Glaube, der zählt. Nicht nur am Anfang des geistlichen Lebens, nicht nur am Startpunkt, sondern auch am Ziel ist der Glaube das Entscheidende. Der Kampf des Glaubens, sich nicht von Jesus und seinem Wort abbringen zu lassen, der Lauf des Glaubens, der im Aufblick zu Jesus geschieht, und diesen Lauf auch zu vollenden, und den Glauben zu bewahren, indem ich mich an Jesus festklammere. So sagt uns hier Paulus. Und Paulus schreibt hier gar nichts in diesem Abschiedsbrief von seinen Erfolgen. Da könnt ihr jetzt aufzählen, was er alles erreicht hat und welche tollen Sachen, wie viele Gemeinden er aufgebaut hat und was alles er getan hat, was Gott durch ihn getan hat und so weiter. Paulus interessieren am Ende seines Lebens nicht seine Erfolge, sondern ob er Jesus treu geblieben ist. Das ist sein einziges Thema und seine Sorge. Und die Krönung folgt am Schluss, Vers 8, der Siegeskranz. Bei den isthmischen Spielen gewann nur einer. Bei dem Wettlauf des Glaubens gewinnen alle. Das ist das, was Paulus hier sagt, und zwar alle, wie er es hier ausdrückt, die sein Erscheinen liebgewonnen haben. Hier deutet er diese Liebe zu Jesus und die Sehnsucht auf die Wiederkunft Jesu an. Die empfangen den Siegeskranz der Gerechtigkeit. Das ist nichts besonders Neues, sondern es ist die Gerechtigkeit durch den Glauben, die ihnen schon am Start zugesprochen wurde, die erfahren sie jetzt in der ganzen Fülle. Die wird jetzt Wirklichkeit und dann ist alles perfekt. Die Frage ist, wie stark ist diese Sehnsucht nach der Wiederkunft bei dir, bei uns ausgeprägt? Freust du dich auf die Ewigkeit? Sitzt du auf gepackten Koffern? Also die Lehre von der Wiederkunft ist nicht nur so eine theoretische irgendwas, Spinnerei oder sowas, sondern das hat ganz klare, auch praktische Konsequenzen. Und vielleicht will uns Gott gerade in dieser Corona-Zeit das neu bewusst machen, dieses Bewusstsein, unser Leben geht zu Ende, unser Leben geschieht im Hinblick auf die Wiederkunft Jesu. Es gibt ein neues Lied der Outbreak-Band, das heißt Ewigkeit, und da heißt es am Schluss: Mit Fokus auf die Ewigkeit lebe ich für das, was ewig bleibt. Das Ziel vor Augen Tag für Tag, bis ich den Lauf vollendet habe. Die Ewigkeit ist mein Zuhause, du hast sie mir ins Herz gelegt. Auch wenn ich sterben werde, weiß ich, dass meine Seele ewig lebt. Und diese Hoffnung wird mich tragen, bis ich dir gegenüberstehe. Ich werde dir gegenüberstehen. Ja, und ich wünsche dir, dass diese Hoffnung immer realer wird in deinem Leben und du diese Nähe Jesu erfährst bis zu deinem Lebensende. Amen.